wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Heute starten im Londoner Olympiastadion die 16. Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Es sollen die letzten von Usain Bolt sein. Es wird der große Abschied sein und es sollen nochmal die Mo Farah-Festspiele sein. Und darüber und über eine Vorschau auf diese WM spreche ich jetzt mit unserem Leichtathletik-Experten, mit Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Andreas.
Hoffentlich nur heute per Telefon verbunden. Du kriegst einen neuen Internetanschluss und dann hoffen wir, dass wir in den nächsten Tagen dann mit dir dann über Skype sprechen können mit einer besseren Verbindung. Aber Torben, es sind die 16. Weltmeisterschaften und sie stehen schon so ein ganz kleines bisschen im Zeichen der beiden großen Männer, Mo Farah und Usain Bolt, oder?
Ja, doch. Also die beiden sind schon bisher so die prägenden Figuren, was die Vorberichterstattung angeht. Vor allem Usain Bolt natürlich mit seinem letzten großen Auftritt, wie es aussieht, das ist doch schon, heute gab es ja auch nochmal von Puma eine große Kampagne, die da gestartet wurde, also der Fokus ist da schon recht eindeutig gelegt.
Usain Bolt hat seit 2008 eigentlich immer die Schlagzeilen beherrscht, sowohl bei Weltmeisterschaften als auch bei Olympischen Spielen. Er tritt jetzt ab und hat einen fast makellosen Ruf. Natürlich gab es dann immer wieder auch Gerüchte um ihn, aber letzten Endes, er selber ist nochmal sehr, sehr entschieden gegen Doping eingetreten in dieser Woche in seiner Pressekonferenz vor diesen Wettbewerben. Sollte er jetzt noch zwei Goldmedaillen holen, zum Beispiel über die 100 Meter und die 4x100 Meter Staffel, dann kann man die Karriere als perfekt bezeichnen.
Ja, also ich glaube, da gibt es nicht viel, was es da aufzusetzen gäbe. Diesen einen großen Marker hat er natürlich aus Daegu 2011, als er 300 Meter Finale ein bisschen zu früh aus den Blocken gezuckt ist. Aber sonst hat er das, was er mit 15 Jahren angefangen hat, als U18-Weltmeister damals in Kingston, wo so dieses große Versprechen irgendwie dann aufkam, dass Usain Bolt mal einer der Superstars wird, also gerade was ab 2008 dann seit Peking passiert ist. Also hätte man vorher nicht geglaubt, denke ich, wenn einem jemand erzählt hätte, dass da jemand über die Zeit so den Männersprint beherrschen kann.
Ja, wir müssen allerdings auch, bevor wir auf diese Vorschau kommen, über das Thema Doping sprechen. Wir haben gerade vor wenigen Stunden dann auch die Mitteilung bekommen, dass zwei ukrainische Sprinterinnen, beziehungsweise eine 4x400 Meter Sprinterin und eine 100 Meter Sprinterin, schon aus dem Verkehr gezogen sind wegen Doping. Wir haben immer wieder die Diskussion in den letzten Jahren um jemanden wie Caster Semenya gehabt, die einen erhöhten Testosteronwert aufweisen soll. Die Leichtathletik weiß noch nicht, wie sie mit transsexuellen Sportlern umgehen soll. Sehr viele Negativschlagzeilen hängen über dieser WM. Was muss passieren, damit eventuell dann aus dieser WM eine wirklich sportliche WM wird?
Das ist eine sehr große Frage, die du da stellst. Also ich glaube, der Weg war lange nicht zu Ende. Ich glaube auch nicht, dass jetzt die russische Suspendierung quasi das Allheilmittel ist. Also da gibt es sicherlich mehr Länder, in denen ähnlich flächendeckend, vielleicht nicht so organisiert, aber doch schon in der Breite irgendwo gedopt wird. Es gibt ja jetzt auch gerade von Hajo Seppelt wieder mehrere Teile zum Thema Doping in Kenia. Da ist es ja auch immer wieder so, dass ich glaube, in den letzten 6 Jahren waren es 40 Fälle, die da aufgedeckt wurden. Also ich glaube, das Thema ist noch lange nicht durch und da ist gerade erst so die Spitze des Eisbergs, die da entdeckt wurde, leider.
Ja, also Leichtathletik in der Krise auch so ein ganz kleines bisschen. Dagegen spricht dann auch, dass man die WM dieses Jahr in London austrägt. London hat gerade bei der Para-WM bei den Para-Athleten eine WM ausgetragen vor fast immer vollem Haus. Und die Leichtathletik-Begeisterung scheint sich noch rüber gerettet zu haben, gerade auch von Olympia 2012, als es damals 8 oder 9 wirklich elektrisierende Leichtathletiktage gab. Vielleicht dann auch wirklich mal der absolut richtige Ort zum richtigen Zeitpunkt für so eine WM.
Ja, auf jeden Fall. Also London hat in den letzten Jahren da gezeigt, dass es wirklich ein Publikum zusammenbringt, was da die Leichtathleten feiert und die Leichtathletik auch an sich feiert. Da ist, denke ich, schon die richtige Wahl gefallen. Und ich hoffe sehr, dass, wie du schon sagtest, die Stimmung ähnlich wie 2012 ist. Also das war doch doch was ganz Besonderes.
Wir wollen jetzt mal hier ein bisschen auf die Damen- und Herrenwettbewerbe der nächsten Tage zu sprechen kommen. Wir werden gleich mal auf den ersten Tag heute zu sprechen kommen, wo dann Mo Farah natürlich im Mittelpunkt steht. Aber lass uns doch mal über die Chancen der deutschen Sportlerinnen beziehungsweise über die Favoritinnen und Favoriten sprechen. Und dann lass uns gerne mal bei den Damen anfangen. Eine, die in der absoluten Weltspitze in diesem Jahr angekommen ist, das Constanze Klosterhalfen. Die ist über 1500 Meter und 5000 Meter dabei. Hanna Klein ist auch nochmal dabei über diese beiden Strecken. Was kann man oder was kannst oder was traust du Constanze Klosterhalfen bei dieser Weltmeisterschaft zu? Sie sorgt ja ständig für positive Schlagzeilen im deutschen Lager.
Ja, also das, ist, was sie dieses Jahr bisher geleistet hat, ist ja fast schon absurd. Unter 2 Minuten über 800, unter 4 Minuten über 1500. Die längeren Strecken bis zu den 10 Kilometern hoch, auch alle in hervorragenden Zeiten. Und jetzt für die WM, denke ich, ist der Fokus schon auf den 1500. Und ja, schwer zu sagen, es ist ihre erste große Meisterschaft bei den Aktiven jetzt, wo sie im Vorfeld sich so ein bisschen in eine Rolle gelaufen hat, die Aufmerksamkeit bietet. Von daher denke ich, wird es da darum gehen, ins Finale zu laufen. Und dann einfach mal zu gucken, was da geht. So ein Finaleinzug wäre auf jeden Fall ein Erfolg.
Ja, dürfte es dann, also sollte das Finale erreicht werden, dürfte es dann nicht allzu schnell werden oder kann sie auch die hohen Tempos mitgehen?
Ja, sie hat ja jetzt, wie bei den deutschen Meisterschaften im Finale, ist sie unter 4 Minuten gelaufen, alleine vorne weg quasi vom Startschuss. Also das liegt ihr schon, ein hohes Tempo zu laufen. Wie es dann ist, im Pulk so ein Tempo anzugehen, ist nochmal eine andere Frage. Aber da würde ich mir jetzt keine großen Gedanken machen vorab. Weil sie ist gerade 20 Jahre alt, also da ist noch, das ist noch so der erste große Auftritt jetzt da. Das würde ich eher noch, wenn es nicht funktionieren sollte, auch als Erfahrung sammeln, auf jeden Fall sehen.
Ja. Sind Sie, Constanze Klosterhalfen, Gina Lückenkämper über die 100 Meter und vielleicht auch Gesa Felicitas Krause über die 3000 Meter Hürden, sind das die Sportlerinnen, die im Moment so ein bisschen den neuen DLV verkörpern?
Ja, das kann man schon so sagen, wobei Gesa Krause jetzt ja trotz ihrer gerade mal 25 Jahre doch schon seit 4-5 Jahren dabei ist und ja doch schon so ein bisschen die neuen Gesichter sind auf jeden Fall, das würde ich schon sagen.
Ja, Gesa Felicitas Krause ist ein guter Hinweis. Sie hat über die 3000 Meter Hürden sicherlich auch Finalchancen. 9:15:70 ist der deutsche Rekord. Ist das ein Rekord, den sie dieses Jahr angehen kann bei der WM?
Das hängt sicherlich vom Finalverlauf ab. Also das Finale sehe ich eigentlich als Pflicht an, gerade als Bronzemedaillengewinnerin, wenn ich es nicht richtig im Kopf habe, was in Rio oder in vor 2 Jahren in Peking. In Peking
vor 2 Jahren in Peking, ja.
Genau, und von daher hat sie da ja so ein bisschen eine Position zu verteidigen, in Anführungsstrichen, auch wenn das natürlich schwierig ist über die Hindernisse. Also ja, wenn es schnell wird, ist der deutsche Rekord da auf jeden Fall in Gefahr. Also den traue ich ihr zu. Den dann nochmal zu brechen, das auf jeden Fall.
2015 hat sie die Bronzemedaille geholt, als das Anfangstempo eher ein bisschen langsamer war. Sie konnte mit vorne dabei bleiben und dann am Ende zuschlagen und die Bronzemedaille holen. Ist nochmal so ein Husarenritt drin? Wer sind die Favoritinnen denn da?
Ja, ich denke, da gehört sie schon im erweiterten Kreis mit dazu, zu den Favoritinnen. Da muss ich jetzt gerade mal meinen schlauen Zettel hier bemühen. Da sind sicherlich immerhin die Kenianerinnen vorne mit dabei, sind ja auch in der Meldeliste, die ersten drei Plätze sind von Kenianerinnen belegt und ja, ich denke mal, dass es nur über die gehen wird, wie auch bei den Männern. Die Hindernisse sind da doch inzwischen häufig in kenianischer Hand. Und das wird, denke ich, jetzt ähnlich sein, also dass sie sicherlich nicht die sein wird, die das Tempo bestimmt, sondern eher sich dem anpassen muss, also Gesa Krause, was da halt die Favoritinnen ja, vorgeben.
Ja. Gina Lückenkämper wird über die 100 Meter antreten. Sie will die 11 Sekunden unterbieten. Die 11 Sekunden unterbieten muss man allerdings wohl auch, um in den Endlauf zu kommen, oder?
Das könnte gut sein. Wenn die Bedingungen passen, ist das auf jeden Fall eine Grenze, die da fallen könnte. Sie ist ja schon mal in die deutschen Meisterschaften da relativ locker zu 11:01 gelaufen und war dann im Ziel ein bisschen fassungslos von ihrer eigenen Leistung. Also ich denke, wenn sie nochmal in diese Region läuft und vielleicht sogar die 11 Sekunden knackt, dann Finale ist drin. Aber gerade die Sprintstrecken sind doch sehr häufig tagesformabhängig. Also da ist wirklich, da kann es 10 Minuten Verzögerung geben und du bist aus dem Rhythmus raus. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ich traue ihr zu, da ins Finale zu laufen, das auf jeden Fall.
Ja, wir haben noch zwei weitere Sportlerinnen, die durchaus oder mehrere deutsche Sportlerinnen, die durchaus für Aufsehen sorgen können. Unter anderem dann auch Pamela Dudkiewicz über die 100 Meter Hürden. Was traust du Pamela Dudkiewicz zu? Sie ist ja schon mal in die erweiterte Weltspitze gelaufen.
Ja, in der erweiterten Weltspitze ist sie auf jeden Fall dabei. Also den Finaleinzug würde ich auch ihr definitiv zutrauen, wenn sie in die Region ihrer Bestzeit läuft. Ich glaube, für die Medaillen wird es dann doch eng, gerade mit Kenny Harris und der Amerikanerin, die jetzt Weltrekord gelaufen ist im letzten Jahr und in diesem Jahr auch schon wieder mit 12,28 bis auf 800 zu ran. Wenn die dieses Mal endlich ihre Nerven in den Griff bekommt, was sie ja die letzten Jahre oft nicht hatte, wird, denke ich, Gold da fest vergeben sein. Aber dahinter kann an einem guten Tag sicherlich auch was drin sein.
Ja. Über den Siebenkampf haben wir Caroline Schäfer dort dabei. Es gibt Nafisa Tutiam, die hat in Götzis als vierte Athletin überhaupt die 7000 Punkte geknackt. Aber Caroline Schäfer hat auch einen super Wettkampf dort in Götzis abgeliefert. Und ja, es könnte wieder Richtung 6600 Punkte gehen. Caroline Schäfer, gehört sie zu den Medaillenkandidatinnen des DLV?
Das auf jeden Fall. Also ich denke, mit einer Vorleistung von 6836 Punkten Platz 2 in der Welt und auch von der Punktzahl her, glaube ich, Platz 2 war der ewigen deutschen Bestenliste oder 3, zumindest sehr nah am deutschen Rekord auch dran. Da ist das Label Medaillenkandidatin auf jeden Fall nicht mehr wegzudiskutieren.
Ja, und Nafisa Tutiam aus Belgien ist die große Favoritin?
Das auf jeden Fall. Nach dem Olympiasieg im letzten Jahr, jetzt dann eben mit 7013 Punkten nochmal ja eine Wahnsinnsleistung obendrauf gelegt. Also das scheint so ein bisschen die Nachfolgerin von Jessica Hennis-Hill werden zu können.
Ja, wir sind bei den Herren von den Werfern verwöhnt. Wir waren auch in den letzten Jahren immer bei den Damen von den Werferinnen verwöhnt. Das hat sich so ein ganz kleines bisschen geändert, oder? Diskus ist die Nadine Müller noch mit dabei, aber Christina Schwanitz ist zum Beispiel beim Kugelstoßen nicht dabei. Wir haben Betty Heidler nicht mehr im Hammerwurf dabei. Wie geht's mit den Werferinnen weiter?
Ja, gerade im Hammerwurf ist da doch eine Lücke entstanden. Katrin Klaas war ja einmal so die deutsche Nummer 2 in den letzten Jahren, hat dieses Jahr leider wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Also wird da, denke ich, nicht wie sonst oft irgendwie so von den Plätzen 4 bis 8 irgendwo mit dabei sein. Und ja, mit Christina Schwanitz so einen Verlust der amtierenden Weltmeisterin aufzufangen, ist quasi unmöglich. Aber so ist das Kugelstoßen eben nochmal wieder offen in diesem Jahr, weil ja auch Valerie Adams da in der Ladypause ist. Also es kann auch gut sein, um neue Gesichter zu entdecken.
Ja, die Werferinnen also im Moment so ein ganz kleines bisschen hinten dran, zum Teil aus Karriere, also aus Rücktritt der Karriere, zum Teil aber auch aus Babypause, und das ist dann ja ein sehr, sehr guter Grund, warum man die Leichtathletik unterbricht. Wir haben noch zwei Athletinnen, über die ich gerne sprechen wollen würde. Das sind Marie-Laurence Jungfleisch im Hochsprung und Lisa Rissig im Stabhochsprung. Bei beiden hat man das Gefühl, sie sind nicht ganz so weit weg von der absoluten Weltspitze, und wenn der Knoten platzt, könnte was gehen. Was traust du den beiden zu?
Ja, Marie-Laurence Jungfleisch, Mann, es ist schwer. Ja. hat sich in den letzten Jahren da immer wieder bewiesen, dass sie zum Saisonhöhepunkt auch ihre beste Leistung bringen kann. War ja in Rio, glaube ich, 5., 6. in der Ecke. Und wenn sie jetzt eben an ihre Bestleistung ranspringt, also Richtung 2 Meter, und es vielleicht diesmal schafft, dann wieder schafft, einen vielversuchfreien Wettkampf hinzulegen, dann können, denke ich, schon so ab 1,97 könnten da die Medaillen winken. Aber dafür muss natürlich viel zusammenkommen. Das ist immer gerade im Hochsprung, wenn es in den ersten Versuchen nicht funktioniert, wird da sehr schnell recht düster, was die vorderen Plätze angeht.
Das ist immer so ein ganz spannender Wettkampf. Die ersten Höhen müssen unbedingt fehlerfrei geholt werden, damit man eine Chance hat, die Medaille zu holen.
Auf jeden Fall. Also einmal sind die ersten Versuche wichtig, um überhaupt Versuche zu sparen. Also wenn ich quasi in den Medaillenhöhen um 2 Meter ankomme und schon irgendwie 12 Sprünge machen musste, weil ich eben immer in den dritten Versuch musste, wird die Kraft halt irgendwann eng. Von daher idealerweise irgendwie 3 bis 4 Sprünge maximal bis zur Bestleistung und dann eben gucken, was man da noch oben drauflegen kann.
Und Lisa Rissig?
Auch auf jeden Fall im erweiterten Kreis der Medaillenkandidatinnen. Ich denke aber, dass sie dafür eine persönliche Bestleistung wird springen müssen. Also 4,80 und höher wird es dann wohl gehen müssen. Und da ist eben auch vorne mit Ekaterini Stefanidi ja jemand da, der den Wettbewerb momentan doch beherrscht in den letzten Jahren. Und da wird es, denke ich, auch in diesem Jahr wieder nur über sie gehen, wenn da die Goldmedaille verteilt werden soll.
Ja. Die Leichtathletik-WM beginnt an diesem Freitag. Torben Siemer, unser Leichtathletik-Experte, hat jetzt gerade die Damen vorhergeschaut mit mir. Und jetzt machen wir gleich auch noch eine Vorschau auf die Herren hier bei meinsportradio.de in der Sportshow.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften beginnen an diesem Freitag und die Organisatoren haben sich extra einen Zusatztag rausgeholt aus dieser WM, um aus für ihren Athleten, für ihren Mo Farah einen extra Tag zu haben und dass der die volle Aufmerksamkeit genießen kann. An diesem Freitag sind die 10.000 Meter der Herren. Und Torben, wenn wir uns an die Olympischen Spiele von vor 5 Jahren erinnern, es gab diesen 5000 Meter, es gab diese magischen 45 Minuten vom Samstagabend, als die Briten 3 Goldmedaillen innerhalb von 45 Minuten holten und Mo Farah einer von diesen 3 Goldmedaillen war. Es ist ein Sportler, der ja die Herzen der Briten und der britischen Fans im Sturm erobert hat. Es soll jetzt, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen auch seine Krönungsmesse werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Sondertag quasi am Freitagabend da schon den Start der WM vorzuziehen, also das hat alleine den Grund, dass man eben Mo Parada die Bühne geben möchte, das erste britische Gold schon damit quasi die Heim-WM zu eröffnen. Und ich habe mir gerade mal nochmal die Statistik rausgesucht, also über 5000 Meter ist er ja jetzt dreimal in Folge Weltmeister geworden, über 10.000 Meter wäre es der dritte Titel in Folge. Also viel dominanter geht's nicht.
Ja. Wird er das Double jetzt holen über 10.000 und 5.000 Meter? Der Druck ist ja riesengroß.
Der Druck ist riesengroß, aber er hat gezeigt, dass er damit umgehen kann und auch ja zu einem guten Teil damit spielen kann und das für sich nutzen kann. Also ich würde jetzt nicht drauf wetten, weil ich selten gute Erfahrungen gemacht habe, damit zu wetten, aber er ist für mich schon der Favorit da auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen.
Ja. Also Mo Farah, die 5.000 und die 10.000 Meter. Und dann werden wir den Abschied von Usain Bolt noch erleben, der nur über die 100 Meter und die 4x100 Meter Staffel an den Start gehen wird. Auf die 200 Meter verzichtet er dieses Jahr. Was erwartest du von Usain Bolt in seinen letzten beiden Starts?
Ja, er reißt ja mit so ein bisschen ein paar Fragezeichen um seine Form an. Die Resultate vorab waren ja nicht so überragend wie in den letzten Jahren, wobei er ja auch schon so seit 2015 doch schon regelmäßig kämpfen muss, um die Titel zu holen. Also es ist nicht mehr so wie in der Phase von 2008 bis 2012, 2013, wo er ja wirklich dominiert hat, ohne sich quasi anzustrengen, sichtlich. Ja, ich denke, es wird seine große Abschiedsshow werden. Er wird sich darauf vorbereitet haben. Und ja, bevor ich es nicht anders sehe, würde ich auch tippen, dass er bei 100 Meter wieder vorne landen wird.
Täuscht mich der Eindruck oder hat er sich wirklich ein ganz kleines bisschen rar gemacht jetzt in dieser Saison?
Ja, doch, das hat er schon. Aber ich glaube, das ist auch ja so ein bisschen in Anführungsstrichen dem Alter geschuldet, der doch großen Belastung der letzten Jahre. Er hat ja wirklich jedes Jahr einen Höhepunkt mitgenommen eigentlich. Und ja, auch in Usain Bolt wird nicht jünger. Ich meine, dieser große Auftritt in Rio ist jetzt in Peking ist 9 Jahre her. Das ist eben dann auch für Usain Bolt eine lange, lange Zeit.
Ja, also Usain Bolt und Mo Farah sind vielleicht die entscheidenden Männer in diesen nächsten 9 Tagen der Leichtathletik-WM. Aber wenn wir auf die deutschen Athleten und die deutschen Medaillenchancen gucken, dann müssen wir als erstes auf Johannes Vetter und Thomas Röhler den Blick werfen. Was die beiden in diesem Jahr abgeliefert haben im Speerwurf, das ist unbeschreiblich gut und die beiden haben sich quasi gegenseitig immer wieder zu neuen Höchstleistungen angestachelt. Es ist jetzt typisch deutsch, das Maximum zu fordern, aber wäre es vermessen zu sagen, okay, eigentlich müssten da 2 Medaillen rauskommen von den beiden?
Also ein bisschen vermessen ist es natürlich, sowas zu erwarten, aber ich denke, gerade Thomas Röhler wird als amtierender Olympiasieger damit im Anspruch reingehen, Gold holen zu wollen. Alles andere wäre auch ja nach dem Jahr, das er hatte, doch etwas enttäuschend von der Erwartungshaltung her. Also allein was, ich glaube, Thomas Röhler hat in 3 oder 4 Wettkämpfen dieser über 90 Meter geworfen. Johannes Vetter hat in Luzern vor, ich glaube, 4 Wochen war es, eine komplett absurde Show abgezogen und da 4-mal immer innerhalb von einem Wettkampf über 90 Meter geworfen. Also die beiden sind da bisher ganz klar die dominantesten Werfer des Jahres und mich würde es doch schon enttäuschen, wenn sie beide diese Form nicht auch bei den Weltmeisterschaften abrufen würden.
Wie steht's um die Nervenbestell der beiden? Die machten in den letzten Wochen einen sehr leichtfüßigen Eindruck, einen Eindruck, der nicht unbedingt da, darauf schließen lässt, dass sie den Druck an sich ranlassen.
Ja, also wie gesagt, Thomas Röhler ist Olympiasieger, da ist glaube ich mehr Selbstvertrauen kann man sich nicht holen. Und Johannes Vetter hat ihn bei den deutschen Meisterschaften geschlagen, hat ihn in Luzern geschlagen, hat sich auch immer noch verrückt. Die beiden haben sich in diesem Jahr auf Platz 2 und 3 der ewigen Weltbestliste geschoben. Also ich glaube, die Nerven sind da auf jeden Fall intakt und da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, es ist nur noch Jan Selesny in der absoluten, also in der Geschichtsrangliste, in der besten Liste vor diesen beiden Werfern. Das ist tatsächlich eine große Luxussituation, die der DLV hier im Speerwerfen hat. Ein anderer Sportler, der in diesem Jahr und von die WM-Dritte von 2015 und war, der, das ist Rico Freimuth und der will es dieses Jahr dann auch will es schaffen, in die Medaillenränge vorzukommen. 8.663 Punkte hat er in Ratingen geschafft. Wie viel sind nötig, damit er hier eine Medaille gewinnt?
Ja, ich denke auch in London werden wieder so um die 8.600 Punkte da gefordert sein. Natürlich vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, also unter guten Bedingungen. In die Region wird er wieder kommen müssen. Und das Rennen ist offen wie nie. Ash Deaton hat seine Karriere beendet. Und jetzt klafft da so ein bisschen ein Loch in Anführungsstrichen. Rico Freimuth ist Nummer 1 der Welt mit 8.663 Punkten. Das würde mich wundern, wenn eine solche Punktzahl für Gold reicht. Aber die Chancen waren selten größer, auf jeden Fall da vorne reinzustoßen.
Ja. Rico Freimuth, Kai Kaczmierek, könnte der auch nach vorne kommen?
Auf jeden Fall. Also hat ja in diesem Jahr 8.478 Punkte gemacht, ist aktuell siebter der Welt, genau. Und hat aber im letzten Jahr ja schon in Rio war es, meine ich, seine Bestleistung aufgestellt mit 8.580 Punkten. Also auch auf jeden Fall eine absolute Weltklasseleistung. Und ich traue da beiden zu, dass wenn sie gute Wettkämpfe erwischen, dadurch beide Tage vernünftig durchkommen, dass sie um die Medaillen auf jeden Fall mitreden.
Ja, zwei deutsche Sportler, die in den letzten Jahren eigentlich immer für gute Ergebnisse gesorgt haben, aber um die es so ein ganz kleines bisschen Sorgen gibt in diesem Jahr. Raphael Holzdeppe und David Storl. David Storl hat letztes Jahr bei Olympia hat er nicht seine beste Leistung abrufen können. Ist er wieder in der Verfassung dann, um die Medaillen anzugreifen? Weil man sagt, dass das Kugelstoßen in diesem Jahr sehr eng zugehen soll.
Ja, also von der Formkurve her ist er auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hat er ja bis zum deutschen Meisterschaften eigentlich so ein bisschen gehadert immer wieder. War nicht zufrieden. Und hat sich jetzt aber ja vor kurzem noch auf 21,87 waren es gesteigert. Aber wie du gerade schon sagtest, das Niveau im Kugelstoßen ist so hoch wie, glaube ich, selten zuvor. Es sind, die 22 Meter sind reihenweise gefallen. In die Region wird es gehen müssen für die Medaillen wahrscheinlich. Und das ist eben auch eine Region, die David Storl an einem guten Tag erwischen kann. Aber er muss eben, wie du gerade auch schon angesprochen hast, anders als letztes Jahr in Rio, dann in London die beste Leistung des Jahres zeigen.
Ja. Also David Storl und Raphael Holzdeppe, 2015 Vize-Weltmeister geworden und ist allerdings verletzt gewesen. Kann er in die Phalanx vorstoßen? Man sagt ja auch zum Beispiel, dass auch Renaud Lavillenie nicht unbedingt unantastbar in diesem Jahr ist.
Ja, Lavillenie hat, glaube ich, 4-5 Mal verloren bisher, meistens gegen Sam Kendricks, den Amerikaner, der so ein bisschen die Konstante in dieser Saison war, was die Höhen über 5,85 angeht. Bei Raphael Holzdeppe würde ich einfach mal auf das Gesetz der Serie vertrauen. Die WM lag ihm in den letzten Jahren sehr gut. 2013 ist er Weltmeister geworden in Moskau. Vor 2 Jahren, wie du angesprochen hast, hat er Silber geholt. Also er weiß auf jeden Fall, wie er da zum Saisonhöhepunkt die Form oder das Training steuern muss. Und ich sehe nicht, dass wie in den letzten Jahren Lavillenie als Favorit hineingeht. Wird, denke ich, diesmal eher der Herausforderer sein. Und der hofft ja auch immer noch, seinen WM-Fluch endlich mal durchbrechen zu können und zum ersten Mal Weltmeister zu werden.
Ja, also es gibt tatsächlich wieder sehr, sehr viele Wettbewerbe, wo man sich drauf freuen kann, die dann auch wirklich für viel Spannung sorgen werden. Ich würde gerne noch über Julian Reuss sprechen, weil wir machen das jetzt auch schon eine etwas längere Zeit, wir zwei mit der Leichtathletik. Und jedes Mal, wenn wir über Julian Reuss bei großen Meisterschaften gesprochen haben, haben wir auch darüber gesprochen, dass er beim Formhöhepunkt oder beim Höhepunkt der Saison seine Form nicht richtig abrufen kann, dass er vorher immer wirklich gute Zeiten läuft und dann es zum Saisonhöhepunkt nicht schafft. Was traust du ihm in London über die 100 Meter zu?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil die 100 Meter eben doch häufig in der Gegend um 10,00 Sekunden entschieden werden, was den Finaleinzug eingeht. Dann oft auch mal auch schon die Runde vorher zum Halbfinale eine Zeit in dieser Ecke gefordert wird. Da muss er, wie du sagtest, alles zusammenbringen, was er in diesem Jahr gezeigt hat. Und ich wäre gerne zuversichtlicher, gerade weil er ja doch bei den deutschen Meisterschaften sehr souverän aussah und sehr locker aussah. Aber ich glaube, wir hatten es nach Olympia angesprochen kurz, dass eben häufig diese Rennen gegen Konkurrenz wie Usain Bolt und die erweiterte Weltspitze fehlen. Und das sehe ich leider auch jetzt noch, dass diese Rennen auch in diesem Jahr selten dabei waren. Also das Halbfinale und dann gucken, was dabei rumkommt.
Ja, also Julian Reuss, über die 100 Meter geht er ins Rennen. Eine Frage noch, der Hochsprung der Herren, eigentlich mit Eiko Onnen die letzten Jahre besetzt, aber der war halt sehr häufig verletzt. Jetzt gibt es mit Mateusz Przybylko jemanden, der mit seinen 2,35 auf Platz 2 der Meldeliste steht. Kann er für eine Überraschung sorgen?
Ja, er war schon bis jetzt für mich eine der Überraschungen der Saison, hat diese Stadt mit 2,35 sich da in die Weltspitze hineingesprungen, hat auch, ich glaube, drei weitere Wettkämpfe waren es über 2,30 Meter abgeliefert, also dieses Niveau auch durchaus bestätigt. Und ich würde ihn jetzt nicht in den Kreis der Medaillenkandidaten schon mit reinnehmen. Da denke ich doch, dass da von den erfahrenen Springern jemand mit mehr Erwartungen reingeht. Aber wenn er nochmal 2,33, 34, 35 anbieten kann, warum nicht? Also wenn ich mich recht erinnere, war es 2001 in Edmonton, lang ist her, Martin Bus, der mit 2,36 Weltmeister wurde. Ja. Da hatte vorher auch niemand mit gerechnet. Also ich würde es nicht abschreiben.
Oh, das ist natürlich, das sind die glorreichen alten Zeiten, 2001 und Martin Bus. Den Namen habe ich tatsächlich
Frag mich nicht, wo das jetzt herkam.
Ja, habe ich schon ein ganz kleines bisschen vergessen, auch den Namen. Aber Weltmeister im Hochsprung damals. Eine Personalie müssen wir gerade noch besprechen. Alexo Platini-Menga muss auf seinen WM-Start verzichten. Schwächung für die 4x100-Meter-Staffel und natürlich auch seine 200 Meter im Einzel sind nicht mehr gegeben.
Ja, ist bitter, so kurz vor der WM absagen zu müssen. Laut Meldung waren es Achillessehnenprobleme, die jetzt dazu geführt haben, dass er eben seinen Start absagen muss. Das ist einfach nur ärgerlich. Das tut mir für ihn persönlich auch leid, weil so eine WM ist halt doch ein Ding, und das erlebt man, wenn es gut läuft, 2, 3, idealerweise 4 Mal in der Karriere. Und das möchte man sich ungern durch Verletzungen so kurz vorher kaputt machen lassen.
Ja. Das ist die Vorschau auf die Leichtathletik-WM, die vom 4. bis zum 13. August läuft. Wir werden euch hier in der Sportshow auf meinsportradio.de jeden Abend darüber informieren, beziehungsweise jeden Morgen 9, 11, 14 und 16 Uhr in der Sportshow mit Malte Asmus wird es hier eine Zusammenfassung des Vortages geben. Das war Torben Siemer mit seiner Vorschau. Danke, Torben.
Danke, Andreas.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.